Die Empfehlung ist, ab 45 das erste Mal zur Früherkennung zu gehen. Und wir haben da in den letzten Jahren doch deutliche Veränderungen in unseren Vorsorgeempfehlungen erlebt. Gesetzlich versicherten Patienten wird die PSA-Messung, das ist ja der wesentliche Parameter, bei der Früherkennung des Prostatakarzinoms nicht übernommen von den gesetzlichen Krankenkassen, mit der Begründung, dass vergangene Studien gezeigt hätten, bleibt bewusst im Konjunktiv, dann ist es falsch. Natürlich sehe ich sofort das Testosteron, was in den Fettzellen verschwindet und damit einhergehenden Testosteronmangel, Hypogonadismus, erektile Dysfunktion kommt noch dazu.
Testosteron, wir haben es schon angesprochen, ist ja viel Hype. Ab wann sprechen wir denn wirklich von einem Mangel, der behandlungswürdig ist? Herzlich willkommen zur Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Adi Saleh. Heute geht es mal wieder ein bisschen mehr um die Männer. Genauer gesagt um Männergesundheit. Ein Thema, das viele betrifft, über das aber oft noch zu wenig gesprochen wird. Denn auch wenn unser Wissen und unsere Möglichkeiten heute so gut sind wie noch nie, sehen wir in der Praxis immer noch, dass viele Männer erst dann zum Arzt gehen, wenn Beschwerden wirklich stören oder schon weit fortgeschritten sind. Gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Neue diagnostische Möglichkeiten, ein stärkeres Bewusstsein für Zusammenhänge im Körper und vielleicht auch ein langsamer Wandel darin, wie Männer mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen. Experte der Woche. Mein Gast heute ist Professor Dr. Frank Christoph. Er ist Facharzt für Urologie in Berlin, war viele Jahre an der Charité tätig, beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Männergesundheit, sowohl in der Praxis als auch in der Forschung. Und wenn ihr diesen Podcast von Anfang an hört, dann kennt ihr ihn auch schon, denn er war mein zweiter Gast. Frank, schön, dass du hier bist. Du warst Gast Nummer 2 im November 2023. Wir haben uns dazwischen jetzt gesehen, die letzten 3 Jahre.
Das ist in der Tat. So.
Genau. In professioneller Hinsicht, aber auch freundschaftlich. Wir laufen weiterhin miteinander. Hatten wir ja schon in der ersten Folge festgehalten. Und wir haben damals auch festgehalten, dass Männer eigentlich ganz ungern zum Arzt gehen. Hat sich das in den letzten 3 Jahren geändert?
Ja, also erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich beobachte ja aus der Distanz von meinem Handy deine Podcast-Karriere. Sehr beeindruckend. Und ja, auch immer wieder aufs Neue gespannt, was da an Themen du in petto hast. Um auf deine Frage zu kommen, eigentlich nicht. Also ich denke mal, wenn man die Entwicklung betrachten möchte, dann ist es etwas, was sehr stark gebunden ist an die Generationen. Und was tatsächlich passiert ist, dass wir jetzt so langsam einen Generationswandel haben. Mhm. Das heißt also, die Generation, die Früherkennungs- oder Vorsorgegeneration, mit der ich Zeit meines Lebens zu tun hatte, seit ich jetzt, und das sind auch fast 30 Jahre als Urologe tätig bin, die ist jetzt in den 80ern plus, also die Nachkriegsgeneration, und die gehen jetzt nicht mehr zur Vorsorge, entweder weil sie nicht mehr leben oder weil sie es auch nicht mehr wirklich brauchen. Was jetzt nachrückt, ist, sind sozusagen die Babyboomer, die jetzt langsam ins Rentenalter kommen und oder so im Rentenalter sind. Und das ist jetzt die neue Vorsorgegeneration, wenn man so will. Und jede Generation hat ihre eigenen Charakteristika und so auch die Babyboomer, so auch wir als Generation X. Und das ist im Prinzip das, womit ich jetzt zu tun habe. Also ich beschäftige mich eigentlich mehr mit der Gesundheitsvorstellung der Generation X oder mit der Gesundheitsvorstellung der Babyboomer und passe mich natürlich dann auch in meinen Empfehlungen, in meiner Vorsorge an.
Ab wann sollte ein Mann zum Urologen gehen? Ab welchem Alter?
Die Empfehlung ist, ab 45 das erste Mal zur Früherkennung zu gehen. Und wir haben da in den letzten Jahren doch deutliche Veränderungen in unseren Vorsorgeempfehlungen erlebt, auch aufgrund von bestimmten Studien. Vielleicht gehen wir auf die gleich noch ein im weiteren Gesprächsverlauf, sodass man sagt, also eigentlich klassischerweise ab 45 die erste Basisuntersuchung und aufbauend von dieser Untersuchung dann weiter folgende Untersuchung in Absprache mit dem behandelnden Arzt, und das ist im Fall der Früherkennung der Prostata natürlich der Urologe.
Wenn du jetzt einmal reflektierst, gibt es einen besonders hervorstechenden Männergesundheitsfehler in 2026, also etwas, was du benennen müsstest, was Männer systematisch falsch machen?
Gute Frage. Natürlich, wir haben ja im Vorfeld ja schon uns ein bisschen besprochen, würde ich schon sagen, das, was mir zunehmend ein bisschen aufstößt, ist diese Werteversessenheit, Skalierung von Gesundheits- oder Laborwerten und auch die Testosteronorientierung. Mhm. Also vergeht kein Tag, den ich in meiner Praxis habe, in Gesprächen mit Patienten, wo ich dann doch angesprochen werde auf Testosteron, auf das Umfeld. Und natürlich sind mir die Fakten und die Vorteile der Testosterontherapie und auch der Bedeutung des Testosteronwerts bekannt. Aber das ist etwas, wo ich feststelle, dass eigentlich da viel zu viel Schwerpunkt gelegt wird. Mhm. Auf der anderen Seite aber andere klassische Sachen dazu selten angesprochen werden oder beobachtet werden. Ne? Und wir werden da sicherlich im weiteren Verlauf noch drüber sprechen. Und ich denke mal, wenn wir über Gesundheit sprechen, dann kommen wir in der heutigen Zeit, jetzt wieder Generationsfrage, an Longevity nicht vorbei. Und dann muss ich sagen, naja, schau dir die Blue Zones an. Also ich glaube kaum, dass die Dorfbewohner in Sardinien sich regelmäßig Testosteron in den 70er Jahren draufgeschmiert haben, um so alt zu werden, wie sie wären. Also da erscheint mir so ein bisschen die Verschiebung in die falsche Richtung zu gehen, aber dazu vielleicht später noch mehr.
Es ist ja häufig so, dass wir in so einem Spannungsfeld sind zwischen, da stehe ich ja für Prävention und Früherkennung und teilweise vielleicht eine Überbehandlung, was die Werteversessenheit angeht. Ja, und das sind so die beiden Extreme auf dem Spektrum. Gibt es aus deiner Sicht in der Urologie so Grauzonen? Ja, also wir unterhalten uns ja privat öfters mal über neue Testmethoden, Stockholm 3 und wie sie alle heißen. Wie schaust du da drauf?
Kritisch. Allerdings, und das ist halt der Punkt, man muss schon eine ziemliche Erfahrung haben, wenn man jetzt über die Entwicklung, ich kann natürlich nur für den urologischen Bereich sprechen, schaut. Vor allem braucht man auch ein Zeitfenster, weil ich kann überblicken, wie die Vorsorge in den Nullerjahren war, wie die Vorsorge jetzt ist. Die hat sich natürlich deutlich gewandelt und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn ich als Urologe komme ja aus einer Zeit, wo mir genau das vorgeworfen wurde. Ne? Mhm. Also wo sozusagen, und wir leben ja noch in der heutigen Zeit, genau in dieser Denke, also zumindest für die gesetzlich versicherten Patienten wird die PSA-Messung, das ist ja der wesentliche Parameter, bei der Früherkennung des Prostatakarzinoms nicht übernommen von den gesetzlichen Krankenkassen, mit der Begründung, dass vergangene Studien gezeigt hätten, ich bleibe bewusst im Konjunktiv, denn es ist falsch, dass die PSA-Messung zu vermehrt Überdiagnosen geführt hätte. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie definiere ich Überdiagnose? Denn am Ende der Fahnenstange steht natürlich der Arzt, der dann eine Therapie empfiehlt. Wenn ich diese Therapie aber nicht empfehle, dann mache ich auch keine Übertherapie, ja, weil ich empfehle sie einfach nicht. Aber das ist ein komplexes Thema und in der heutigen Zeit, wo wir einen Technologiezuwachs haben von, das weißt du besser als ich, die Rechnerleistung wird alle 2 Jahre verdoppelt, haben wir natürlich auch bei der Diagnostik, gerade wenn es um Schnittbildgebung geht, einen wahnsinnigen Zugewinn an Informationen. Dann kommt noch KI dazu, wo wir gar nicht genau wissen, wie haben wir das einzusortieren. Mhm. Und solange das noch im Ungleichgewicht steht zwischen dessen, was ich dann therapeutisch empfehle, zu dem, was ich diagnostisch ermittle, dann haben wir ein Problem. Und das macht die Sache sehr komplex und deswegen kann ich die Frage gar nicht beantworten. Ich kann nur sagen, ja, wir haben einen wahnsinnigen Informationszugewinn. Wir wissen aber gar nicht, was wir mit der Flut dieser Informationen sinnvoll machen können. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man einen erfahrenen Arzt hat, der diese Sachen filtern kann, um da entsprechend am Ende die richtige Empfehlung dem Patienten auszusprechen.
Also für alle, die den PSA-Wert nicht kennen, das ist das prostataspezifische Antigen. Eigentlich der anerkannte Tumormarker, den man beobachtet als Mann, vor allem im Verlauf dann ab 45. Und ich kann es nicht verstehen, dass es nicht erstattet wird. Also
naja, auch hier muss man wieder einen Blick zurück. Ja, also das ist ja, kommt ja aus einer Zeit, wo die, wo wir keine anderen Möglichkeiten hatten. Ja, auch ich komme aus einer Zeit, wo die Früherkennungsuntersuchung rein PSA-basiert war und wir überhaupt keine Möglichkeiten hatten, so wie das heute der Fall ist, dass wir eben mit moderner MRT-Diagnostik oder gar KI die Gruppe der Patienten, die wirklich jetzt eine Diagnostik brauchen, eingrenzen konnten. Und aus der damaligen Zeit war halt so eine große Verunsicherung, waren Studien, die aufgeführt wurden mit der Frage nach Bedeutung und Sinn. Und das Prostatakarzinom ist, auch wenn es sehr häufig ist, es ist ja der häufigste Krebs des Mannes. Und ich weiß nicht, ob ich es im letzten Podcast gesagt hatte, jetzt bei uns in Berlin, um da mal so eine Hausnummer zu haben, damit man eine Vorstellung hat. Es ist so jeder 260. bis 280. Berliner in der Altersgruppe zwischen 55 und 75, der da jährlich an Prostatakrebs erkrankt. Das sind also nicht wenige. Und da war es halt einfach so, oder ist es einfach so, dass das ein relativ langsam wachsender Tumor ist. Das heißt, um da einen statistischen Effekt zu sehen, brauche ich auch verdammt lange, um das wirklich nachvollziehen zu können. Und wenn ich dann, wie beim Prostatakarzinom geschehen, eine schlechte Studie habe, ja, was die PLCO-Studie war, die in Amerika stattfand und publiziert wurde und die jetzt immer noch angeführt wird, wahrscheinlich weniger mittlerweile, weil mittlerweile hat es jeder verstanden, die dann eben beide Vergleichsgruppen gemischt hat und somit ein falsches Ergebnis produziert hat, dann wirkt diese Studie, wirft immer noch ihren Schatten nach vorne, wenngleich wir mit zum Beispiel der ProBase-Studie, die vor etwa 2-3 Jahren publiziert wurde, einen deutlichen Benefit bekommen haben, ganz einfach, weil wir nun in der Lage sind, einerseits moderne Ansätze zu fahren, andererseits aber auch zu modellieren mit statistischen Modellen, zu der wir vor 10, 15 Jahren gar nicht in der Lage waren zu modellieren, weil wir eben die Rechnerleistung noch nicht hatten.
Wie ist aktuell die Vorsorge jetzt fürs Prostatakarzinom? Also ich berichte mal aus Patientensicht. Ja, Anamnese, Blutuntersuchung, unter anderem wird der PSA-Wert gemessen, verschiedene andere Parameter. Es gibt immer noch die vielleicht mittlerweile die kontroverse rektale digitale Untersuchung, also quasi mit dem Finger wird die Prostata abgetastet, die Ultraschalluntersuchung. Ja, und dann gibt es ja dann bei einer entsprechenden Indikation auch das MRT, also sprich die Kernspintomographie oder Magnetfeldtomographie der Prostata, die uns jetzt neue Erkenntnisse gibt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Im Prinzip ja. Um es ganz einfach zu machen, für deine Zuhörer zum Urologen gehen, der kümmert sich um alles Weitere. Aber ich kann es gerne nochmal ausführen.
Damit jeder weiß, was ihn erwartet.
Genau. Es ist richtig, dass die Fingeruntersuchung so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, insbesondere durch die Ergebnisse. Ich habe es eben schon angesprochen, der ProBase-Studie. Ja. Die ProBase-Studie war aber nicht nur angelegt, um zu zeigen, dass die Fingeruntersuchung alleine nicht gut ist, um Prostatakarzinom früh zu erkennen, sondern auch ein kleines bisschen um den Krankenkassen, den gesetzlichen eins auszuwischen und zu sagen, pass auf Leute, so wie ihr das macht, ist grundverkehrt. Also die Fingeruntersuchung, die ist nicht in der Lage, ein Prostatakarzinom früh genug zu entdecken, und in gewisser Weise ist das, und das kann man ruhig ausdrücklich so sagen, eine Medizin der 70er Jahre, die man mit der alleinigen Fingeruntersuchung betreibt. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir auf irgendwelchen Asteroiden landen können, und tatsächlich soll die Untersuchung mit dem Finger der Prostata adäquat sein. Das kann nicht sein. Und das ist noch absurder, wenn man bedenkt, dass wir heutzutage in der Lage sind, auch mit hochmoderner Technik, du hast es schon angesprochen, MRT oder auch mit den Robotern, wenn wir die Prostata operieren, oder auch die Bestrahlungstherapie, die wir heutzutage haben, die ja feinst und hochgenau ist, Stichwort Cyberknife und so weiter, wenn wir solche hochtechnologischen Therapieverfahren auf der einen Seite haben und uns dann Leute sagen wollen, steck den Finger in den Po und dann erkennst du ein Karzinom, das passt nicht. Ne? Mhm. Also möchte ich jetzt nicht sagen, dass die Fingeruntersuchung keinen Effekt hat. Sie hat auch noch einen gewissen praktischen Nutzen. Aber wenn ich jetzt eine sinnvolle Untersuchung machen möchte, die auch in Korrelation zu den technologischen Möglichkeiten in der Therapie ist, dann ist es nur ein kleiner Baustein im großen Ganzen. Und du hast es schon angesprochen, der nächste Schritt wäre die PSA-Messung. Und die Deutsche Gesellschaft von Urologie für Urologie empfiehlt in Anlehnung auch an die ProBase-Studie zu sagen, gut, mit 45 den ersten PSA-Wert machen und in Abhängigkeit des PSA-Wertes dann festlegen, also bin ich in einem Bereich von 0 bis 1,5, bin ich im Bereich von 1,5 bis 3 oder bin ich über 3? Mhm. Und in Abhängigkeit dieses Wertes dann das weitere Vorgehen. Mhm. So, und dann kommen wir allerdings in so einen Bereich, wo man keine allgemeingültigen Empfehlungen geben kann, weil jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch hat von Haus aus andere PSA-Werte. Viele haben sehr niedrige Werte, das erlebe ich auch im Alltag, da gibt es auch klare Daten zu. Manche haben leicht erhöhte und wenige haben hohe Werte. Und es gibt auch Patienten, die haben Prostatakarzinom und haben ganz normalen PSA-Wert. Das sind die komplett entdifferenzierten, sehr aggressiven Karzinome. Da ist die Zelle außer Rand und Band und bildet auch nichts mehr, also keinen PSA-Eiweißstoff. Und wenn du denen den PSA-Wert nimmst, die haben einen PSA-Wert von 0,8 und haben einen hochaggressiven Tumor, den wiederum findest du mit der Fingeruntersuchung. Und das sind etwa 1-2% aller Karzinome. Und deswegen sage ich, naja, Die Fingeruntersuchung, so schlimm ist sie nicht. Ich erlebe das auch im Alltag, dass die wenigsten Patienten das für dramatisch finden und viele sagen, war ja gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen Generationsthema. Ich erlebe das ja Tag für Tag. War so ein bisschen das Verkaufsargument von der ProBase, dass sie gesagt haben, naja, wenn wir den Patienten sagen, ihr braucht keine Fingeruntersuchung mehr, dann gehen vielleicht mehr zur Vorsorge. Ich habe nicht das Gefühl, dass das der Fall ist.
Nee, also der Finger ist nicht schlimmer, also die Ultraschallsonde ist schlimmer als der Finger.
Ist schlimmer, naja, und wenn ich die machen möchte, muss ich halt vorher den After ein bisschen dehnen und dann den Ultraschall machen. So, und jetzt kommen wir auf den zweiten Punkt, nämlich mit dem Ultraschall kann ich sehr gut die Größe der Prostata detektieren und die ist wiederum abhängig oder der PSA-Wert hängt von der Größe der Prostata ab. Nicht unbedingt immer, aber zumindest um so eine Baseline zu haben, ist es schon ganz gut. Mhm. Und das ist dann, muss ich sagen, ganz klar jedem Einzelnen überlassen, jedem einzelnen Urologen, was er mit seinem Patienten macht. Da möchte ich mich jetzt nicht hinstellen in aller Öffentlichkeit und eine Empfehlung geben, denn ich halte mich auch ein bisschen an die Leitlinien, die halt sagen, PSA-basierte Diagnostik macht Sinn. Finger und Ultraschall überlasse ich jedem selber. Mhm. Aber der PSA-Wert, der spielt schon eine gewisse Rolle, ja.
Korreliert die Größe der Prostata mit der Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Karzinom bildet?
Nein, das nicht. Okay. Sie korreliert in Maßen mit der Höhe des PSA-Wertes. Mhm. Es gibt aber auch Patienten, die eine große Prostata haben und einen ganz niedrigen Wert. Aber dann weiß ich das zumindest und kann auch Veränderungen, und darauf kommt es drauf an. Also die moderne Prostatakrebsfrüherkennung basiert auf einem PSA-Wert und schon auch in gewisser Weise auf die Größe der Prostata und auf die Konstanz dieser Werte. Jedes Delta, was entsteht, und dieses Delta beurteilt der Urologe und auch keine Firma, die irgendwelche Homekits für PSA anbietet. Der Urologe entscheidet, inwiefern ist dieses Delta auffällig und würde dann den Patienten dem nächsten diagnostischen Schritt zuweisen, nämlich eine MRT-Untersuchung.
Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurückgehen und überlegen, oder ich frage dich, die häufigsten Krankheitsbilder, die du siehst, ich glaube, wir haben es in unserer ersten Folge schon einmal abgehandelt, aber ich stelle mir vor, du siehst Harnwegsinfekte, quasi die Vorsorgeuntersuchung, was siehst du noch?
Karzinome. Also letzten Endes ist es ja schon so, dass die Patienten, die zu mir zur Früherkennung kommen, die meisten glücklich rausgehen, aber manche halt eben nicht so glücklich rausgehen, beziehungsweise wir dann die Diagnose Prostatakarzinom stellen. Und auch dann ist es nochmal wichtig, klar zu definieren, was für ein Prostatakarzinom ist. Es gibt verschiedene Formen und ich glaube, dass wir noch gar nicht ansatzweise verstanden haben, wie viel unterschiedliche Karzinome es gibt. Momentan unterscheiden wir die in drei verschiedene Stufen, aber wir sind bei weitem nicht in der Lage, das Karzinom so genau zu differenzieren, wie das zum Beispiel unsere gynäkologischen Kollegen beim Mammakarzinom machen. Ja. Also die molekulare Diagnostik findet zwar statt beim Prostatakarzinom, aber nicht in der Routine, wie das vergleichbar bei den Gynäkologen ist. Mhm. Und das ist ein großer Fehler, wie ich finde, denn das würde uns sicherlich auch die therapeutischen Ratschläge, die wir haben, gerade bei Patienten zum Beispiel, die in der aktiven Überwachung sind, erleichtern, um eben zu entscheiden, wen müssen wir jetzt in eine aktive Therapie überführen. Oder wen können wir weiter kontrollieren? Mhm. Jetzt hast du mich gefragt, was ich sonst noch im Alltag sehe, neben dem Karzinom. Sicherlich die gutartige Prostatavergrößerung, also jeder zweite Mann über 60 kriegt die ja und entsprechend dann Probleme beim Wasserlassen. Also einen von uns beiden wird es treffen, bald.
Hoffentlich dich.
Wir werden sehen. Dann ist natürlich ein großes Thema, auch das haben wir schon angesprochen, die hormonelle Situation, hormonelle Veränderungen beim Mann, wenn er älter wird. Das ist im Prinzip das wesentliche Steinerkrankungen, aber wir wollen ja jetzt bei den Schwerpunkten bleiben heute und würden jetzt mal Nierensteine beiseite lassen, weil ich glaube...
Was siehst du die häufig?
Ab und an, ja. Mhm. Also kommt schon vor, ja, gehört natürlich in das Repertoire des Urologen, aber jetzt nicht mit so einem Schwerpunkt, wie wenn Patienten zu mir ankommen und fragen nach hormonellen Veränderungen. Mhm. Das ist deutlich im Vordergrund.
Ja. Jetzt bin ich ein paranoider Mensch und frage dich immer wieder, wie häufig siehst du Blasenkarzinom oder Nierenkarzinom?
Rein statistisch ist es eine seltenere Tumorerkrankung im Vergleich zur Prostata. Und jetzt könnte ich boshafterweise sagen, das Blasenkarzinom ist ein Raucherkarzinom. Mhm. Und wenn du nicht rauchst, dann brauchst du ja keine Gedanken zu machen, einerseits. Andererseits ist es so, dass das Blasenkarzinom in den meisten Fällen auch Symptome macht, im Gegensatz zum Prostatakarzinom, im Gegensatz zum Nierenkarzinom. Mhm. Ne? Also klassischerweise die blutige Färbung des Urins, eine schmerzlose, wie wir sagen, Makrohämaturie. Und das kommt eigentlich sehr selten vor und die schwerwiegenden Fälle meist bei Raucher, also männliche Raucher. Frauen kriegen es auch ein bisschen weniger. Das Geschlechterverhältnis ist so 1:3. Also ein Mann, der viele Jahre geraucht hat, da sollte man schon so ein bisschen ein Auge drauf halten. Trotzdem, es ist eine seltene Entität und deswegen möchte ich da dir keine Angst machen. Du rauchst ja auch nicht. Also so gesehen brauchst dir keine Gedanken machen.
Trotzdem Sorge. lass uns das Thema zu etwas Schönerem wechseln oder vielleicht nicht ganz so gravierend wie jetzt ein Krebs. Testosteron, wir haben es schon angesprochen. Ist ja viel Hype drum. Ab wann sprechen wir denn wirklich von einem Mangel, der behandlungswürdig ist?
Ab dann, wenn dein Urologe und Androloge sagt, du hast den.
Ja, wann sagt er das denn?
Das kommt drauf an. Also tatsächlich ist es so, dass es sehr schwierig ist, oder ich würde mir nicht anmaßen, anhand einer reinen Werte-Skalierung dem Patienten zu sagen, dass er einen Testosteronmangel hat. Warum ist das so? Weil ich sehe ja Tag für Tag ganz viele Patienten und ich messe auch bei vielen Patienten, weil es dazugehört, einen Testosteronwert. Und ich habe so viele Patienten mit niedrigen Testosteronwerten. Wenn die per Definition einen Testosteronmangel haben, würde ich nichts anderes mehr machen als Testosteron aufschreiben. Mhm. Also wichtig ist, dass man einerseits den Wertebereich kennt. Nanomol, 8 bis 12 Nanomol ist der Graubereich. Mhm. Unter 8 kann man sagen, ist ein Mangel. Gleichzeitig aber auch schaut, hat der Patient Symptome? Und was dann noch dazu kommt, und das ist etwas, was auch in der wissenschaftlichen Diskussion kaum beachtet wird, keiner von uns weiß, wie bist du mit deinen Androgen, also Testosteronrezeptoren ausgestellt. Ja. Also das Testosteron beispielhaft ist der Schlüssel und der Rezeptor des Schlüsselloch. Und viele Männer haben niedrige Werte und haben überhaupt keine Probleme. Dann fragt man sich, warum ist das so? Und die Antwort ist, naja, die haben ihren Körper so optimiert, die haben so viele Schlüssellöcher, dass die auch mit dem wenigen Testosteron prima durchs Leben kommen. Mhm. Und man kann dann anhand von zusätzlichen Hormonwerten, die man bestimmen kann, auch gucken, hat der Körper das Gefühl, fehlt da was oder nicht? Und das alles zusammen, plus vielleicht auch ein Verlauf, plus vielleicht auch das Fachwissen, was eben ein Urologe oder Androloge hat, führt am Ende dazu, was ich sage, der behandelnde Arzt entscheidet, ist das ein Testosteronmangel? Und das sage ich auch nochmal, weil wir uns auch darüber schon im Vorfeld unterhalten haben, keine Internetseite, wo ich dann die Werte eingebe und dann heißt, oh Vorsicht, Sie haben einen Testosteronmangel. Man kommt in Teufelsküche, wenn man zum Beispiel einen Patienten, der ein okkultes Prostatakarzinom hat, mit dem Testosteron behandelt. An dieser Stelle ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass Testosteron an sich kein Prostatakarzinom macht. Aber wenn ich ein vielleicht inaktives oder wenig aggressives Prostatakarzinom habe und ich gebe Testosteron, dann kann es durchaus sein, dass es zu einer Transformation kommt. Das steht auf relativ dünnen Beinen. Es gibt auch Studien, die gezeigt haben, es gibt da so einen Ostküsten-Urologe, der gezeigt hat, dass gerade beim Niedrigrisikokarzinom Testosteron nichts macht. Aber dennoch sollte es immer sein, dass wenn ich Testosteron gebe, ich sicher bin, dass die betreffende Person kein Prostatakarzinom hat. Und die Entscheidung, die Verantwortung dafür, die kann keine Firma und keine Internetseite übernehmen. Das muss der Urologe sein.
Jetzt gibt es ja also berühmte Beispiele wie so ein Jeff Bezos, der irgendwie aufgegangen ist, ja, sehr viel Muskelmasse zugelegt hat, wo man munkelt. Ich glaube, er hat selber nie zugegeben, dass der Verdacht naheliegt, dass er Testosteronersatztherapie macht. Kann sein, dass er ja gelitten hat und er wirklich einen Testosteronmangel hat, aber der wird ja immer wieder so vorgeführt, dass, also wenn irgendwo in der Bahn eine Schlägerei ausbricht, da hätte ich gerne lieber den heutigen Jeff Bezos an meiner Seite als den vor 20 Jahren, obwohl er deutlich jünger war. Wie gehst du damit um? Also du hast ja selber gesagt, es vergeht kein Tag bei dir in der Praxis, an dem du nicht gefragt wirst zu Testosteron.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Thema und ich weiß gar nicht, ob wir ausreichend Zeit haben jetzt heute in deinem Podcast, um das zu besprechen oder du lädst mich in anderthalb Jahren nochmal ein. Der Hintergrund ist nämlich der, dass zunächst mal es normal ist, dass wenn wir Männer älter werden, der Testosteronwert sinkt. Das ist einfach so. Man muss sich vorstellen, die Hoden, da wird ja das Testosteron überwiegend produziert. Im Lauf der Jahre, 50, 60 Jahre lang haben die Testosteron produziert und es wird halt weniger. Ne? Das ist ähnlich wie beim Patienten mit Zucker, der vielleicht seine Bauchspeicheldrüse da einfach weniger Insulin produziert, warum wie auch immer. Und dann spritzt er eben Insulin und beim Testosteron ist es schon so ähnlich. Jetzt könnte man sagen, naja, dann wenn der Diabetiker Insulin spritzt, warum soll dann der Hypogonadale, also Testosteronmangelpatient, nicht auch Testosteron spritzen? Weil das ein natürlicher Prozess ist. Mhm. Ne? Wir haben einfach weniger. Und ich habe es schon vorhin schon mal gesagt, wenn ich keine Symptome für einen Testosteronmangel habe und meine zusätzlichen Hormone der Hirnanhangsdrüse, also auch in gewisser Weise Sexualhormone an einer zweiten Stelle normal sind, dann brauche ich kein Testosteron. Und dann komme ich jetzt wieder auf das, was wir ganz am Anfang gesagt haben mit den Blue Zones, dann achte als Mann besser darauf, dass du die einfachen Dinge im Leben, die relevant sind, beachtest, dass du dich gesund ernährst, dass du ausreichend Sport machst. Ja, in unserem Alter nicht nur Ausdauersport, sondern auch Kraftsport. Mhm. Ernährung habe ich schon angesprochen, wenig Stress, viel Schlaf, das wissen wir ja alle, das Internet ist voll davon. Aber Testosteron zu geben, wenn man es eigentlich gar nicht braucht, ist eine Kosmetik von Laborwerten, die nicht viel Nutzen hat. Und das sage ich jetzt mal als erfahrener Urologe und Androloge, man macht sich selber was vor. Und die Erfahrung zeigt auch, die Patienten, die das unbedingt wollen, die machen das dann. Mhm. Und nach einem Jahr oder anderthalb sagen die dann, oh, ich habe keine Lust mehr auf die Spritzen oder aufs Gel. Und dann rutschen die wieder in das alte Ich. Das ist halt nicht dieses optimierte Ich. Mhm. Und der Spuk ist vorbei. Und das ist ja auch so ein Punkt, gerade unsere Altersgruppe ist ja wahnsinnig empfänglich dafür. Also wir haben einerseits die jungen Männer zwischen 20 und 30, die natürlich alles geben wollen, um so auszusehen wie ihre Idole im Internet. Und dann haben wir unsere Altersgruppe, die halt doch langsam merkt, okay, wir sind nicht mehr ganz so knackig wie in den 30ern und 40ern, aber auch wir sind Opfer der Werbeindustrie, möchten uns dann optimieren. Jeff Bezos hat es ja vorgemacht und greifen dann halt sozusagen zur Spritze oder zum Gel, wo wir das eigentlich gar nicht bräuchten.
Hat ja alles Nebenwirkungen. Ja? Vielleicht gehen wir einmal nochmal drauf ein, dass wenn junge Männer sich Testosteron spritzen, ja, oder sich das besorgen, wie auch immer, vorausgesetzt, sie haben jetzt keine Symptome und einen wirklichen Testosteronmangel, dann hat es ja viele Nebenwirkungen. Ja, und Spermienproduktion, erzähl du bist
ja
Experte.
Ja, also letzten Endes, auch hier muss man zu sagen, wenn jetzt zum Beispiel die Jungen im Vergleich zu den Älteren, das sind ja im Prinzip zwei Altersgipfel, wo die Verwendung vom Testosteron momentan so ein bisschen durchschlägt. Und die Verordnungszahlen sind ja, ich habe es mal vor kurzem recherchiert, um 400% gestiegen in den letzten 10 Jahren. Das ist schon absurd. Das ist so absurd, dass ich jetzt auch mit einem Kollegen dem nächsten Artikel schreiben werde, nochmal zu dem Thema, weil das wirklich irre ist. Tatsache ist, dass wenn die jüngeren Menschen das nehmen im Fitnessstudio, dann nehmen die auch viel höhere Dosen. Also ich sag mal, der middle-aged man wie wir, wie meine Tochter sagen würde, der verwendet moderat Testosteron. Mhm. Also der nimmt das Gel so, wie es halt zu nehmen ist, 50, 60 Milligramm Tagesdosis, wenn es das Gel ist, oder halt die 1000 Milligramm alle 3 Monate, das geht. Wenn ich jetzt den jungen Mann habe, den Pumper, der wirklich da Gas geben will, die nehmen ja teilweise, jetzt noch meine alten Dosierung, 250, 3x250 Milligramm pro Woche. Das heißt, die nehmen in einer Woche so viel, wie man normalerweise in 3 Wochen nehmen würde. Und die gehen natürlich wahnsinnig auf. Ne? Und da, ich will nicht wissen, wie der Rücken von Jeff Bezos aussieht. Die kriegen dann halt Akne. Ne? Mhm. Die Haarverteilung ändert sich auch ein bisschen. Und dann kommt natürlich
das Problem. Was passiert mit den Haaren?
Ja. Ich habe extra weggeguckt, Hadi, gerade. Nein, tatsächlich ist es so, dass oben die Haare weniger werden und die Armhaare wachsen vielleicht ein bisschen. Also ja gut, das ist aber
bei mir schon durch. Also
wahrscheinlich. Also das ist aber unterschiedlich. Also jeder reagiert ein bisschen anders, aber das kann man so grob sagen.
Aber nicht andersrum. Also es ist
nicht andersrum.
Es halt jetzt nicht meine Alopezie.
Nein. Okay. Das wäre dann hätte ich dir das schon längst gegeben. aber wenn du das wolltest. Aber tatsächlich kommt dann noch bei den Jungs, also bei den jungen Patienten dazu, dass die einen Rückgang der Spermienqualität bekommen oder Produktion, die, wenn es über einen längeren Zeitraum ist, auch so nachhaltig ist, dass die tatsächlich Fertilitätsprobleme bekommen. Ne? Das betrifft jetzt den älteren Mann jetzt nicht. Ja? Unsere Altersgruppe, die das halt zur Selbstoptimierung machen, kann auch vorkommen. Aber der ältere Mann hat dann das Problem, was ist, wenn der ein okkultes Prostatakarzinom hat? Dann kitzelst du damit das raus. Und das für etwas, was ich vorhin schon gesagt habe, was macht keinen Sinn. Also dann lieber gesunde Ernährung, Bewegung, Sport und das Leben so sein lassen, wie es ist, statt sich künstlich zu optimieren. Insbesondere, wo ich so oder so weiß, nach 1 bis 2 Jahren lassen die das sein, weil die dann eh keinen Bock mehr haben.
Ich habe natürlich mir auch Gedanken gemacht, irgendwie, weil das ist natürlich der Gedanke, bei einem niedrigen Testosteronwert ein bisschen was zu supplementieren und dann einen höheren Wert zu haben, der es einfacher macht, Muskel aufzubauen, den Stoffwechsel aktiviert, vielleicht Körperfett reduziert, um einfach noch ein bisschen fitter zu sein und jacked zu sein, wie man heute sagt. Finde ich super interessant. Auf der anderen Seite habe ich einfach viel zu großen Respekt vor einem Prostatakarzinom. Und deshalb kommt es für mich nicht in Frage.
Finde ich gut, wenngleich ich sagen muss, ich möchte auch gar keine Ängste schüren. Ich möchte jetzt nicht sagen, Testosteron, Vorsicht, da lauert das Prostatakarzinom in die Ecke. Ich möchte nur sagen, es steht nicht in Relation. Und es ist auch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in subklinischen Dosen, und diese Diskussion habe ich auch mit niedergelassenen Kollegen teilweise, weil das natürlich einerseits ein großes Thema ist, was auch von fachfremden Disziplinen verwendet wird, Hausärzte zum Beispiel. Es ist auch, muss man sagen, eine Einnahmequelle, wenn du das verschreibst, wenn du Laborwerte kontrollierst und so weiter. Das darf man auch nicht ignorieren, da muss man wirklich vorsichtig sein. Aber wenn du das in diesen subklinischen Bereichen machst, da tut sich wenig, das merkst du auch nicht. Und gerade wenn du sagst, die Intention ist, Muskelmasse aufzubauen, dann nehme ich das Beispiel von den Jung, dann musst du auch wirklich verdammt viel Testosteron spritzen. Und damit haben dann die wenigsten Erfahrungen, weil die wissen dann gar nicht, wie gehe ich dann damit um. Wenn du zum Beispiel sehr hohe Testosteronwerte hast, dann wird das Testosteron umgewandelt in Östrogen, dann fangen die Brüste an zu wachsen. Was mache ich in so einer Situation? Das ist dann ein komplexes Thema, was dann wiederum in den Bereich Doping geht. Und das will man doch eigentlich nicht machen, wenn man 50 ist oder 60. Dann doch lieber die Zeit nutzen, um einen gesunden Lebensstil nachzugehen, das ist viel sinnvoller.
Lass uns über ein anderes Thema sprechen, was nicht so häufig thematisiert wird, und zwar erektile Dysfunktion beim Mann. Siehst du das häufig?
Ja, auch hier muss man sagen, ist etwas, was ich sehe im Wandel der Generation, also die Generation, die jetzt leider in das Alter kommt, wo es losgeht, also unsere Generation, die gehen schon ein bisschen offener mit diesem Thema um. Das war sicherlich die Nachkriegsgeneration noch sehr verhalten. Das war ja auch eine Generation, wo Viagra wurde 1999, 98, 99 zugelassen. Also die sozusagen die ersten Nutznießer dessen waren. Und wir sind ja mehr oder weniger damit groß geworden. Das ist schon ein Thema, die erektile Dysfunktion. Und das ist vielleicht noch was, da kann man noch mal ganz kurz zurück zum Testosteron gehen, was auch ganz wichtig ist. Testosteron verbessert nicht die Erektionsfähigkeit. Ne? Also das sollte jetzt nicht verwendet werden, um eine bessere Erektion zu bekommen. Testosteron erhöht vielleicht die Libido. Es gibt auch eine Subgruppe in den Testosteron Trials, das war eine der wenigen placebo-kontrollierten Studien zur Gabe von Testosteron, die gezeigt hat, ja, die Erektion wird ein bisschen besser, aber es ist nicht ein Mittel, ein Medikament, um die Erektion zu verbessern. Na, das nochmal abschließend zum Testosteron. Jetzt zur Erektionsstörung. Die kommt vor, die ist aber, und auch das ist jetzt wichtig zu wissen, genauso wie das nachlassende Testosteron nichts anderes als ein Zeichen des Älterwerdens. Die Gefäße sind nicht mehr so elastisch, wenn wir älter werden. Und für eine gute Erektion brauchst du halt eine Erweiterung der Blutgefäße. Und wenn die nicht mehr so stattfindet, weil unsere Gefäße nicht mehr so elastisch sind, dann fließt weniger Blut in den Penis. Gut, dann gibt's da noch das Thema der Abflussbehinderung. Da muss natürlich mehr reinfließen als raus. Auch da gibt's gewisse Erkrankungen. Aber das ist das Wesentliche. Und wenn die Gefäße nicht mehr so elastisch sind, habe ich einfach eine schwächere Erektion. Und das ist findet statt beim 50-Jährigen im Gegensatz zum 20-Jährigen. Deswegen hat von Haus aus der 20-Jährige eine bessere Erektion als der 50-Jährige.
Ja, aber kann es dann nicht auch ein Warnzeichen oder ein Frühzeichen sein für eine kardiovaskuläre Erkrankung?
Richtig, das wissen wir ungefähr seit, würde ich sagen, 10 Jahren, dass also eine beginnende erektile Dysfunktion einer kardialen Erkrankung 2 Jahre zuvor geht. Ist eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, dass die Blutgefäße weniger elastisch sind, denn die Ursache des Elastizitätsverlusts ist ja vielfältig. Das kann tatsächlich der Alterungsprozess sein. Die Kollagenfasern sind nicht mehr ganz so frisch. Es kann aber auch sein, dass Ablagerungen stattfinden, Atherosklerose. Das kommt ja vor bei Patienten zum Beispiel, die rauchen, bei Patienten mit dem Übergewicht, metabolisches Syndrom und so weiter und so fort. Und das erschwert es natürlich. Und das sind natürlich die Kandidaten, wenn die so daherkommen und plötzlich einen Erektionsverlust haben, dann muss man sagen, naja, wenn der Kalk da unten sitzt, dann sitzt er irgendwann auch am Herzen. Und so gesehen ist das, und ein Kollege von mir, der hatte mal diese Bezeichnung rausgebracht, Antenne zum Herzen, kann man so sagen. Klingt vielleicht ein bisschen ulkig, aber tatsächlich wäre ein Auftreten einer erektilen Dysfunktion bei Patienten mit Risikofaktoren das Signal zu sagen, lass mal dein Herz überprüfen.
Also ich bin überlegen, ob die Herz-Kreislauf-Erkrankung nicht schon da ist, bevor sich das manifestiert mit einer erektilen Dysfunktion. Ist wahrscheinlich so, oder?
Wie würdest du das denn messen dann?
Normale kardiologische Vorsorgeuntersuchung.
Also momentan ist ja der Weg ein anderer, ne? Also momentan ist es ja eher so, dass wir sagen, erst die Erektionsstörung, dann die Herz-Kreislauf-Erkrankung. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, heutzutage als Mann, als middle-aged man nochmal, würde ich ja sagen, was sind für mich die relevanten Faktoren, wenn es um eine Gesundheits-, um ein gesundes Leben geht oder um eine Prävention. Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Das ist ein ganz kompliziertes Thema, ja, zur Präventionsmedizin zu sagen, weil das heißt nämlich auch, wenn du mal eine schlechte Nachricht bekommst, dass du was dagegen machst, obwohl du keine Erkrankung hast.
Ja.
Ja? Das heißt also, um nochmal beim Thema der Gefäßverkalkung zu sein, wenn du gesagt bekommst, du hast ein erhöhtes LDL, was auch immer, oder andere Faktoren, das weißt du wiederum besser als ich, die dafür sprechen, dass ich jetzt Fettsenker nehmen sollte. Ja. Du aber sagst, ich habe aber gar nichts, warum soll ich jetzt eine Tablette nehmen? Und dann dir gesagt wird, naja, weil du reduzierst das Risiko für einen Infarkt um X%.
Genau.
Das ist das Wesen der Präventionsmedizin und dafür müsst du dich öffnen. Mhm. Und das ist was, was unsere Generation hinkriegt, wo sich die Babyboomer schwer tun. Die Nachkriegsgeneration war dazu nicht bereit. Die haben gesagt, ich gehe zum Arzt, wenn ich krank bin, und vorher nicht. Ne? Und da sehen wir schon so einen gewissen Sinneswandel aktuell.
Lass uns über ein anderes Thema sprechen, was Männer in unserem Alter und älter bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die müssen nachts raus, ja, und nächtliches Wasser lassen. Ab wann ist es auffällig? Wann ist es, also wie ist es normal oder wann ist es normal? Gibt es irgendwie eine Schwelle? Mehr als zweimal, mehr als dreimal, was sagen die Leitlinien?
Ja, also das ist wirklich sehr, sehr relativ. Mhm. Und klar, für mich ist es ein wesentliches Thema im Alltag. Ich mache das eigentlich immer so, wenn ich Studentenunterricht habe, dann gehen wir da immer so verschiedene Fälle durch und dann sage ich auch zu den Studenten, wie oft waren sie denn heute Nacht auf dem Klo? Ne? Denn tagsüber, man weiß es nicht, aber wie oft man nachts rausgeht, das kann man schon ganz gut abschätzen. Ne? Und so weiß eigentlich jeder, wie häufig er auf die Toilette geht. Und das ist ganz unterschiedlich. Klassischerweise zeigt die Erfahrung, so ein bis zweimal nachts raus ist okay. Ab drei bis viermal nachts raus fängt es an zu stören. Mhm. Tatsächlich gibt es nicht unbedingt einen klaren Zusammenhang zwischen der Größe der Prostata und der Häufigkeit des Wasserlassen, wenn wir jetzt mal von der Prostata sprechen. Es gibt natürlich noch andere Ursachen, auch kardiale Ursachen, dass einfach nachts sozusagen das Wasser, welches tagsüber versackt, rausgebracht wird.
Ja.
Es gibt renale Ursachen, der Niere sozusagen, wenn die Durchblutung verändert ist nachts, Stress spielt eine Rolle, da gibt es also viele Faktoren, aber wenn wir es jetzt mal einfach halten, urologisch halten und auf die Prostata reduzieren, dann kann man sagen, dass ab 60 jeder zweite Mann, ich hatte es vorhin schon gesagt, mit der Prostatavergrößerung zu tun hat und dann nachts häufiger raus muss. Mhm. Dann gibt es noch ein paar morphologische Veränderungen der Prostata, gerade der Mittellappen, das ist jetzt ein anatomisches Detail, wenn der vergrößert ist, dann kommt es häufig zu einer sogenannten Restharnbildung, die Blase entleert sich nicht komplett, auch das kann einen Harndrang verursachen, der uns dann in der Nacht auf die Füße fällt und dazu führt, dass wir häufiger auf die Toilette müssen.
Aber das kann man ja therapieren, oder? Wenn es einen sehr stört?
Genau, also man kann es therapieren. Auch hier ist wieder die Kompetenz des Urologen gefragt, denn es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt einen Patient in den 50ern habe, der diese Symptome hat, was durchaus vorkommen kann, nicht so oft, aber kommt vor, oder in den 60ern oder 70ern, weil die medikamentöse als auch die operative Therapie der Prostata, die ist nicht ganz ohne. Und da braucht man wirklich einen Arzt seines Vertrauens, der dann auch einen Patienten kennt und die Entscheidung der Therapie, sei es jetzt medikamentös oder operativ, die muss gemeinsam getroffen werden und da brauchen wir halt viel Erfahrung, um das Richtige zu finden.
Kürbiskerne?
Kürbiskerne helfen, tatsächlich. Ja? Ja, also das ist jetzt kein dummes Zeug und auch jetzt nichts, was jetzt die Werbung sinnloserweise anbietet. Die Phytosterole, die in den Kürbiskernen sind, die bringen was, die wirken im Prinzip wie ein klassisches Medikament, nur eben schwächer.
Mhm.
Und worauf man achten sollte, wenn man Kürbiskerne, auch Sägepalmenextrakt, verwendet, ist, dass die Dosis ausreichend hoch ist und klar, eine große Prostata bei einem Patienten, der massive Beschwerden hat, die kriegst du nicht mit Kürbiskernpräparaten in den Griff, aber gerade wenn die vielleicht am Wachsen ist, man in der Frühphase ist und nicht unbedingt ein klassisches Medikament, sondern was Natürliches nehmen will, bin ich auch ein großer Freund von Phytotherapeutika.
Jetzt haben wir ja verschiedene Krankheitsbilder angesprochen. Wie sehr siehst du den Zusammenhang zwischen Lebensstil, also sprich, was ich weiß, Leute mit metabolischem Syndrom, also starkes Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Insulinresistenz damit oder einem ungesunden Lebensstil, das mal weg von den ganzen Diagnosen, haben die statistisch gesehen mehr urologische Erkrankungen? Also jetzt weg von, also diesem klassischen, der Diabetiker, der seine Nephropathie hat, seine diabetische oder sowas. Siehst du da eine Korrelation?
Ja, sicherlich. Mhm. In dem Moment, wo du mir diesen Patienten beschreibst, du eben diese Symptome gesagt hast, sehe ich schon den Patienten vor mir und sehe schon, was der für Probleme hat. Mhm. Ja, also es gibt tatsächlich Daten, die zeigen, dass Adipositas erschwerend hinsichtlich des Wasserlassens ist. Sowohl was jetzt die Symptome angeht, als auch später im therapeutischen Verlauf. Natürlich sehe ich sofort das Testosteron, was in den Fettzellen verschwindet und damit einhergehenden Testosteronmangel. Mhm. Hypogonadismus, erektile Dysfunktion kommt noch dazu. Und klar, an dieser Stelle, und wir haben jetzt vorhin, oder ich habe mich vorhin ja eher kritisch gegenüber Testosteron beim Hormongesunden ausgesprochen. Ja. Wenn ich jetzt den Hormon oder den kranken Patienten habe, ne, den du jetzt vorgestellt hast, bei dem das Testosteron verschwindet, da ist es immer in so einem Teufelskreis gefangen, weil ich möchte, dass der sich bewegt. Um sich besser zu bewegen, braucht er ein bisschen mehr Testosteron. Damit kann er auch besser das Fett verbrennen. Also da sind wir tatsächlich bei einem Patienten, wo ich sagen würde, Diabetiker, Adipositas, metabolisches Syndrom, der profitiert von einer Testosterontherapie. Mhm. Denn damit kannst du gewisse Dinge anleiten. Und das sind so die wesentlichen Erkrankungen. Natürlich, wir wissen auch, dass Patienten, die übergewichtig sind, die sich wenig bewegen und ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen haben. Auch das ist etwas, was wir immer mir immer den Wahnsinn irgendwie vor Augen führt, wie wenig wir uns um die Gesundheitsvorsorge kümmern, wo wir die Daten schon seit vielen Jahren auf dem Tisch haben, die einfach zeigen, dass das Immunsystem bei regelmäßigem Sport aktiviert wird und wir durch eine Aktivierung von T-Helferzellen, also gewisse Immunzellen, tatsächlich die Immunabwehr stärken. Und wir wissen, dass Leute, und es gibt Daten, die zeigen eine eindeutige Korrelation zwischen, man nennt es metabolisches Energieäquivalent, MET. Ja. Also je mehr MET du hast, desto höher ist dieser Effekt. Und wir haben die Daten fürs Prostatakarzinom, häufigster Krebs des Mannes. Wir haben die Daten fürs Mammakarzinom, häufigster Krebs der Frau. Aber am Ende bleibt es an uns hängen, die wir das unseren Patienten dann sozusagen mitteilen. Und eigentlich wäre es schön, wenn die öffentliche Wahrnehmung oder auch die Krankenkassen da mehr dafür tun würden, um den Patienten gerade im Hinblick auf die Gesundheitsprävention zu informieren.
Ja, also du hast es genau richtig gesagt. Es gibt eine sehr interessante Studie letztes Jahr, die untersucht hat, wer mehr Bewegung in seinen Alltag integriert. Ich nehme mal so den krassen Vergleich. Ich sitze den ganzen Tag, gehe aber für eine Stunde in den Gym oder renne einmal eine Stunde lang, sitze aber dann wieder den Rest des Tages. Im Vergleich zu jemandem, der nicht ins Gym geht oder aufs Laufband oder durch den Wald rennt, aber viel sich den Tag über bewegt, weil er einfach nur unterwegs ist. Der lebt im statistisch gesehen und dann auch in der Studie deutlich gesünder, weil er viel mehr Metz hat, ja, also verbraucht mehr Energie und hat einfach Bewegung im Alltag integriert, als derjenige, der den ganzen Tag sitzt und nur einmal kurz ins Gym rennt.
Klar, ich denke, man muss es halt einfach wissen, was so seine Defizite sind, weil natürlich, wir müssen, sollten alle arbeiten und dann kann man vielleicht das nicht so gut spazieren gehen oder sowas. Ne? Und dann muss man halt sagen, okay, ich habe das Defizit auf der einen Seite, dafür tue ich was auf der anderen Seite. Und da kommen wir jetzt wieder halt dazu, was wir eingangs gesagt haben, dieses Bewusstsein ist in unserer Generation da und wir sind bereit, das umzusetzen. Man kann jetzt den Vorgenerationen keinen Vorwurf machen, die wussten das halt einfach nicht. Ja. Aber die es halt jetzt wissen und die es in der Tat umsetzen können, die sollten das auch tun, statt jetzt da sich irgendwas irgendwo hinzuspritzen oder zu schmieren, sondern einfach das umsetzen und machen. Und wir wissen, die Daten sind da und es funktioniert.
Wenn wir jetzt gemeinsam in die Zukunft schauen, was siehst du am Horizont, was erwartet uns, was Diagnostik oder Therapie angeht?
Schwer zu sagen. Ich finde, es ist ein hochkomplexes Thema, weil einfach die technologische Entwicklung so schnell voranschreitet, dass ich gar nicht überblicken kann, wie gut und wie genau können wir in 2 oder 3 Jahren gewisse Erkrankungen sehen. Und ich als Urologe, Urologie ist ja im Wesentlichen Onkologie, ne? Dadurch, dass das Prostatakarzinom so häufig ist. Wie gehe ich mit dieser Information um? Wenn ich also frühzeitig einen zum Beispiel Karzinom detektiere, öffne ich dann die Büchse der Pandora, weil ich den Patienten zu früh, und das war ja immer so ein bisschen das Hauptargument der Vertreter der Vorsorge oder der Vorsorgegegner, die gesagt haben, Übertherapie, und wir haben eingangs drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, Übertherapie findet ja nur dann statt, wenn der Behandler sozusagen die Therapie einleitet. Aber hier erfordert es wirklich den Einzelnen, um den Patienten abzuholen und zu beraten. Und das ist wirklich ein extrem schwieriges Thema. Also ich würde sagen, mit Blick in die Zukunft, das wird eher komplizierter, weil wir immer früher, weil die Technologie uns das einfach aufdrückt, immer früher wir Erkrankungen erkennen, ohne zu wissen, müssen wir die denn schon behandeln oder nicht. Auf der anderen Seite wäre es natürlich sinnvoll, wenn man mehr über diese Krankheiten erfährt, und auch da wird uns wahrscheinlich die Zukunft in die Karten spielen, sodass im besten Falle wir in 5 oder in 10 Jahren, wenn wir jetzt vom Prostatakarzinom sprechen, sagen können, also das ist die Prostatakarzinom X mit der und der Charakterisierung, da machen wir gar nichts. Ja. Während das Karzinom Y ist, hier ist eine Therapie erforderlich. Und auch da unsere Kollegen im OP, die ja mit immer feineren Werkzeugen arbeiten, werden auch immer besser in der Lage sein, dann das zu behandeln. Oder, und das hören meine Kollegen im OP sicherlich gar nicht gerne, wenn man sagt, okay, die Strahlentherapie oder auch eine Infusionstherapie ist in der Lage, das Karzinom so zu behandeln, weil ich irgendwelche Medikamente habe, die dezidiert und spezifisch an die Krebszelle andocken und die dann halt kaputt machen, wo ich weder bestrahlen noch operieren muss. Das wäre sicherlich die ideale Welt, dass man sagt, frühzeitig zum richtigen Zeitpunkt Krankheit erkannt, Infusion gegeben, Patient geheilt.
Glaubst du, dass wir da hinkommen, dass wir so eine T-Zell, also CAR-T-Zell-Therapie für solide Tumore wie so ein Prostatakarzinom sehen werden?
Da will ich mich jetzt gar nicht äußern, weil das ist für mich Terra Incognita. Das würde ich mir wünschen. Aber ich sehe da sehr, sehr viele Schwierigkeiten, einfach weil es auch eine sehr kostenintensive Therapie ist. Und am Ende des Tages müssen es ja auch die Krankenkassen zahlen. Und wir sehen ja, wie ineffizient unser Gesundheitssystem ist oder wie teuer alles ist. Wer soll das bezahlen? Also ich glaube, das ist auch nochmal so eine große Herausforderung für die Zukunft, nämlich ein Gesundheitssystem zu schaffen, endlich wegzukommen von dieser Flickschusterei, die da betrieben wird, was wirklich effizient ist, was eben nicht mehr auf ein System zurückführt, was 100 Jahre alt ist, sondern was sich der modernen, der Zukunft anpasst. Das wäre auf jeden Fall eine Challenge für die Zukunft für uns.
Jetzt haben wir uns wieder sehr lange unterhalten und mir fallen noch ein paar Themen ein. Ich werde trotzdem schon zum Schluss kommen und wie immer dich fragen, welche 3 Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben in Hinsicht auf Männergesundheit, urologische Gesundheit?
Das allererste, was mir einfällt, ist Bewegung. Ich spreche jetzt gezielt die Männer an über 45, 50, da, was die machen, die drunter sind, klar, gesunder Lebenswandel ist von Vorteil, da ist es aber noch nicht so relevant. Aber das, was du in den 50ern und 60ern verpennst, das kannst du nicht mehr einholen. Und da fängt's also an mit Bewegung. Diese Bewegung sollte in den 50ern eine gesunde Mischung aus Laufen und Kraftsport sein, weil wir ab 50 ja die Sarkopenie haben, also der Abbau von Muskelmasse. Und da darf man ruhig mal eine Laufeinheit mit einem Krafttraining ersetzen. Ich wünsche mir halt, dass der Betreffende, die Person, Spaß am Krafttraining hat. Das hat auch nicht jeder, aber es ist wirklich von Vorteil aus 100 Gründen. Das nehmen wir dann in den nächsten Podcast rein. Ja. Also das ist wichtig. Bewegung, Ausdauer plus Krafttraining. An der zweiten Stelle die gesunde Ernährung und an dritter Stelle tatsächlich das Digital Detox. Versuchen wegzukommen von dieser permanenten Informationsüberladung, weil dieser Stress sich natürlich auch negativ auswirkt. Ich sehe das ja Tag für Tag. Wir haben über die erektile Dysfunktion gesprochen und auch hier muss man sagen, ist Stress eine Überaktivierung des sympathischen Nervensystems, ein absoluter Erektionskiller.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Thema für den nächsten Podcast. Die Vereinsamung des jungen Mannes, durch soziale Medien getrieben. Viele Männer trauen sich nicht mehr im wirklichen Leben Frauen anzusprechen, sondern es läuft alles über Plattformen. Und was das mit dem Verstand des Mannes tut, vielleicht fürs nächste Mal. Frank, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und die Weisheit, die du mit uns geteilt hast. Männergesundheit ist extrem wichtig. Ja, von daher bin ich glücklich, einen guten Urologen an meiner Seite zu haben, der mich urologisch bestens betreut, ja, und auch andere Menschen bestens betreut, sich intensiv mit Leitlinien und neuesten Studien beschäftigt, um weit vorne zu sein. Und ich hoffe, ich werde es niemals erleben, dass wir beide mein Prostatakarzinom behandeln werden oder irgendwas anderes. Aber wenn es soweit kommen sollte, weiß ich, dass es gut sein wird. Vielen Dank.
Alles klar. Vielen Dank für die Einladung.
Die Fakten der Folge. Wir konnten heute von Frank-Christoph lernen, dass viele Beschwerden gerade im Bereich der Sexual- und Harnwegsgesundheit oft frühe Hinweise auf andere Erkrankungen im Körper sind und es sich deswegen lohnt, genau hinzuschauen. Männergesundheit ist kein Thema, das für sich alleine steht, sondern hängt stark mit Lebensstil, Bewegung, Stoffwechsel und mentaler Gesundheit zusammen. Und eine Sache konnte ich aus beiden Gesprächen damals wie heute mitnehmen. Vorsorge und frühzeitige Abklärung können entscheidend sein, nicht nur für die Behandlung, sondern vor allem für die Lebensqualität.
Random Reminder,
Protein sättigt stärker als Kohlenhydrate. Eiweiß hat den höchsten Sättigungseffekt aller Makronährstoffe. Studien zeigen, dass Mahlzeiten mit mehr Protein die Kalorienaufnahme im Laufe des Tages messbar reduzieren. Versuche deswegen pro Mahlzeit etwa 20 bis 30 Gramm Protein einzubauen, also zum Beispiel Eier, griechischer Joghurt oder Skier, Hülsenfrüchte oder Fisch. Also mein Random Reminder heute, wie satt du dich nach einer Mahlzeit fühlst, musst du nicht dem Zufall überlassen. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.